Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Gastrogeplauder. Wir beschäftigen uns wieder mit Troubleshooting in der Endoskopie. Herzlich willkommen, Sandra Nagel aus Augsburg.
Hallo, Thomas.
Wir haben ja beim letzten Mal über Ausbildung geredet. Das ist ja manchmal ein fließender Übergang in Troubleshooting.
Absolut.
Und wir beschäftigen uns mit dem oberen GI-Trakt. Da gibt es ein scheinbar leichtes Organ, den Magen, ein schwieriges, den Ösophagus und ein hysterisches, das Duodenum. Wir gucken mal, wie weit wir kommen, würde ich sagen.
So machen wir es.
Vielleicht fangen wir beim Ösophagus an. Vor, sagen wir mal, 10 Jahren gab es ja die Meinung, wir machen meistens EMR, weil ESD für Sonderfälle ist zu schwierig, zu komplikationsreich. Das hat sich ja wahrscheinlich zu eurem Vergnügen, weil ihr immer schon gerne ESD gemacht habt, ziemlich geändert, oder?
Ja, das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren deutlich geändert. Also man sieht, wenn man die Endoskopielandschaft anguckt, natürlich immer mehr insgesamt die Ausweitung der ESD, nicht nur im oberen GI-Trakt, natürlich auch im unteren GI-Trakt. Und die früheren Vorbehalte, sprich ESD sei zu gefährlich und so weiter, die sind sicherlich jetzt heute nicht mehr haltbar in dem Sinn, weil natürlich deutlich mehr Training, deutlich mehr Expertise in dem Feld sich entwickelt hat. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich nach wie vor wichtig, auch potenzielle Komplikationen beherrschen zu können.
Das stimmt. Es gab ja vor kurzem 2 Papers, eines ausgerechnet auch noch von uns und das andere aus Australien. Das will ich jetzt gar nicht im Detail erzählen, aber die Message ist eigentlich, sobald es nach Karzinom riecht und ein bisschen größer ist, bitte ESD, weil die Ergebnisse der kompletten Resektion viel besser sind und man im Übrigen auch immer schwer die Läsion jetzt ganz genau einschätzen kann. So im Zweifelsfall lieber ESD. Machst du noch EMR oder gibt es noch EMR-Fälle bei euch?
Nee, eigentlich so gut wie gar nicht. Und du sprichst eigentlich schon das an, was tatsächlich die Schwierigkeit ist. Also unsere Diagnostik letztendlich zu entscheiden, wo sind die Läsionsgrenzen zum einen, aber insbesondere hinsichtlich der Tiefeninvasion. Also wir können gar nicht richtig differenzieren, ist es jetzt mukosales oder submukosales Karzinom. Und natürlich, wenn man dann Fälle anguckt, wo mehrfach piecemeal EMR von High-Grade-Dysplasien, mukosalen Karzinomen erfolgt ist und ich dann vielleicht Strukturen habe, macht dann am Ende die Resektion. Wenn ich da wieder eine residuelle Läsion oder ein Rezidiv habe, erschwert es deutlich.
Also die erste Prävention, um nicht Troubleshooting machen zu müssen, ist die richtige Technik zu wählen, ist ja banal. Und das ist, muss man sagen, sobald es nach Karzinom riecht, ESD.
Absolut.
Ja, oder bewiesen ist. Dann gibt es irgendwas, was man vorbereiten muss oder soll sich jeder seine Technik zurechtlegen? Es gibt ja verschiedene Messer, Injektionslösungen, Strategien, wie man das macht, wie viel man reseziert. Kannst du uns da so ein bisschen durchführen? Natürlicherweise subjektiv, aber wie machst du es?
Also letztendlich, das A und O ist natürlich erstmal die Abgrenzung der Läsion, die Detektion und die Außengrenzen gut sich abzugrenzen und zu markieren. Sobald das geschafft ist, muss man sich so ein bisschen eine Strategie vorlegen. Also anschauen, wie liegt die Läsion? Liegt sie irgendwo in der Schwerkraft? Wie ist der Zugangsweg? Prinzipiell oder so als grundlegende Strategie ist es sicherlich leichter, immer von distal anzufangen und dann den proximalen Rand zu umschneiden. Und dann hängt es natürlich davon ab, wie groß die Läsion ist. Habe ich eine zirkumferenzielle Läsion oder habe ich eine semizirkumferenzielle Läsion? Mache ich zum Beispiel eine Tunneltechnik oder reseziere ich zunächst die Ränder? Und was dann die Auswahl der Messer angeht, das ist sicherlich davon abhängig, mit welchem Messer man trainiert hat. Aber man muss sicherlich 2 Prinzipien so ein bisschen unterscheiden. Es gibt Messer, die vielleicht eher koagulationsdominant sind und dann gibt es Messer, die eher schneidedominant sind und unterschiedlich verhalten sie sich zum Beispiel in unterschiedlichen Medien, ob ich jetzt unter Wasser verwende oder in CO2-Bedingungen schneide oder koaguliere.
Das ist ja schon ziemlich unübersichtlich geworden, noch dazu im Hinblick auf die Unterwasserwelle, die uns überschwemmt hat. Ist es entweder oder nochmal, wie machst du es? Fängst du mal einfach normal an mit CO2 und in bestimmten Situationen wird es dann unter Wasser gesetzt?
Genau.
Das hat ja eine andere Stromeinstellung dann zur Folge in letzter Konsequenz.
Genau, das ist richtig. Also ich fange so an, dass ich meistens mit CO2 anfange und dann schaue ich schon, was mir gerade in welcher Situation hilfreich ist. Und ich glaube, das ist immer die beste Strategie. Nie zu streng auf eine Strategie fixiert sein, sondern immer so eine adaptive Strategie. Was hilft mir gerade in welcher Situation? Das ist sicherlich nie verkehrt. Wenn gerade eine Läsion zum Beispiel in der Schwerkraft liegt, gerade unter Wasser liegt, dann ist sicherlich in der Hinsicht auch unter Wasser durchaus hilfreich. Gerade wenn ich immer wieder so einen Luft-Wasserspiegel habe, weil die Läsion gerade in dieser Grenzschicht liegt. Unter Wasser hat zum Beispiel den Vorteil, dass ich ein bisschen eine natürliche Traktion habe. Das kann zum Beispiel hilfreich sein. Aber auch mechanische Traktion ist gerade im Esophagus mit so einer Clip-on-Line-Technik immer hilfreich.
Also ein gewisses Repertoire einfach vorhalten und nicht eine Technik bis zum Exzess durchprügeln.
Nee, das glaube ich. Flexibel und adaptiv vorzugehen ist nie verkehrt.
Jetzt gibt es ja oft die Situation, man spritzt hoch, wie auch immer, Nadel oder mit den Injektionsmessern und schneidet dann oberflächlich rein und jetzt beginnt schon mal zu bluten. Vor allem, wenn man unten an der Kardia anfängt, denkt man, das fängt ja schon gut an. Gibt es da Möglichkeiten, das zu vermeiden? Oder?
Genau, also primär ist es immer sinnvoll, zunächst einen sehr oberflächlichen Schnitt zu machen, um die tieferen submukosalen Gefäße dann tatsächlich unter visueller Kontrolle in dem tieferen Schnitt, also in dem Deeper Cut, dann freizulegen und zu koagulieren, also präemptiv zu koagulieren und dann zu durchtrennen. Also der erste Schnitt eher oberflächlich und dann in der zweiten Instanz eine Schicht tiefer gehen, um diese Gefäße freizulegen und dann präemptiv zu koagulieren.
Und wahrscheinlich auch nicht zu lang schneiden,
ja,
sondern nur ein bestimmtes Segment und sich dann, also sage ich mal einen Zentimeter oder zwei, und sich dann die richtige Tiefe zu suchen und ab dann wird es ja ein bisschen einfacher.
Absolut, genau.
Auch da kann unter Wasser bei den Gefäßen ja hilfreich sein, indem man bestimmte Koagulationstechniken anwenden kann, die dann wirklich, sagen wir mal, den Schmerz der Blutung deutlich vermindern.
Genau, also gerade Messer, wie zum Beispiel das Hakenmesser oder Triangle-Knife, also Messer, die jetzt eher so einen längeren Schaft haben, die haben ja einen deutlich höheren Widerstand und die wirken zum Beispiel super unter Wasser zur Präkoagulation. Das heißt, ich brauche da meine Stromeinstellung in der Regel gar nicht verändern. Ich halte das Messer drauf, bleib unter Wasser und präkoaguliere das. Und da kann ich selbst große, dicke, arterielle Gefäße sehr, sehr sicher präkoagulieren, ohne dass ich sie praktisch dissoziere und dann in dem nächsten Schritt unter CO2 oder unter Wasser dann durchschneiden.
Und dass das nicht passiert, was man ja gerade in der Kardia fürchtet, es blutet diffus, man donnert da mit einer Koagulationszange drauf rum und es kommt zu so einem schwarz verkochten Gewebe, aus dem es leise sickernd an mehreren Stellen blutet.
Ja, ja, das möchte man möglichst vermeiden, weil dann wird es richtig unübersichtlich, wenn man dann nur noch irgendwie drauf brennt und eigentlich die diffusen Blutungen versucht zu stillen, aber gar nicht wirklich an den Gefäßstamm rankommt. Ja.
Das heißt, wenn es blutet, man das nicht so beachtet hat, dann ist eigentlich der Ratschlag, versuch's mal unter Wasser.
Versuch's mal unter Wasser. Braucht man aber tatsächlich, wenn es diffus blutet, einen hohen Wasserfluss, damit man natürlich so ein bisschen das Gefäß, das blutende Gefäß identifizieren kann. Ansonsten bei diffusen Blutungen kann man natürlich gut mit dem Wasser auch oberflächlich Blutstillungen machen. Aber gut wäre es natürlich, wenn man wirklich den Gefäßstumpf oder das Gefäßstamm identifizieren kann.
Und eben der kleine Schnitt und der kleine Eingang in die richtige Ebene. Wenn man anfängt, kann mich erinnern, dann schneidet man eher so sups mal durch und denkt, oh wie schön, und dann geht's richtig los. Also das ist schon mal das erste Troubleshooting. Jetzt ist dann die Frage, wo ist denn eigentlich die Perforationsgefahr am größten, wenn man da so schneidet? Die Kardia ist ja dick, dann geht es das Plattenepithel, dann geht es auf den Seiten runter, was manchmal nicht so gut zu sehen ist. Was sind da die Tipps, um Ärger zu vermeiden?
Also Gott sei Dank sind ja Perforationen im Esophagus oder auch im Magen sehr, sehr selten, selbst bei ESD mittlerweile. Ich denke, wichtig ist, dass man immer wieder seine Schichtzuordnung beibehält. Ja? Dass man gerade, wenn man in einer Ebene ist, auch sich immer so ein bisschen an der Muskulatur orientiert und die Schichten mehr oder weniger parallel dissiziert. Gerade bei den ersten Schnitten, wie gesagt, erstmal nicht zu tief, lieber erstmal einen oberflächlichen Schnitt und dann in die Tiefe gehen. Und sobald man dann in der Submukosa ist, dann wirklich versuchen, in einer parallelen Ebene in der gleichen Schichtzuordnung zu bleiben. Schwierig wird es natürlich, wenn man zum Beispiel Läsionen hat, die vorbehandelt sind oder Läsionen, die vielleicht ein Patient massive Entzündung aufgrund von Reflux hat, wo dann fibrotische Veränderungen sind und man vielleicht überhaupt keine Schichtzuordnung hat, wo überhaupt keine Submukosa mehr da ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, zwischen Fibrose und Muskulatur zu unterscheiden. Aber auch das ist möglich.
Ja, es ist oft erstaunlich, wie man manchmal in der Narbe etwas tiefer dann doch durch Anspritzen eine blaue Submukosa findet.
Ja, da können natürlich dann so visköse Injektionslösungen manchmal hilfreich sein, die dann doch nochmal so ein bisschen kleines Lifting bewirken im Vergleich zu jetzt einfach Kochsalzlösungen.
Gut, jetzt schon ein bisschen mehr zum Troubleshooting. Also man ist schon ganz gut fortgeschritten. Sagen wir mal, der Tunnel ist schon da, man schneidet dann und plötzlich, warum auch immer, vielleicht infolge einer zu heftigen Blutstillung, sieht man ein kleines Loch in der Muscularis. Was dann?
Gut, wir haben ja immer zwei Schichten. Also Gott sei Dank ist es meistens ja nicht ganz durch. Solange ich einen Tunnel habe und natürlich jetzt keine freie Perforation beziehungsweise noch eine Abdeckung habe, ist erstmal alles gut. Aber der erste Schritt ist natürlich erstmal auf den Patienten zu gucken. Solange der Patient hämodynamisch stabil ist, soweit alles in Ordnung ist, habe ich erstmal Zeit. Und dann sind, glaube ich, zwei Dinge entscheidend. Das eine ist, ich möchte natürlich trotzdem irgendwie die Resektion nach Möglichkeit beenden können. Also wenn es maligner Tumor ist, möchte ich den natürlich trotzdem schauen, dass ich den in irgendeiner Weise in Block rausbekomme. Gleichzeitig das zweite ist natürlich, den Defekt nicht vergrößern und den Defekt möglichst sicher verschließen. Das heißt, solange der Patient in irgendeiner Weise hämodynamisch stabil ist, würde ich versuchen, um die Perforation zunächst ein bisschen die Läsion weiter abzupräparieren, bis ich dazu genügend Platz habe, um den Defekt sicher mit Clips etc. zu verschließen, sodass mich der Verschluss dann später nicht meine weitere Resektion behindert.
Aber auf jeden Fall, das hatten wir auch in der Colon-Sendung, nicht schreiend aus dem Raum rennen, das ja sowieso nicht, aber auch nicht aufhören. Sondern sagen, gut, da ist jetzt ein Loch. Vorzugsweise finden ja diese Eingriffe auch in der Anästhesie, also in der Vollnarkose, Intubationsnarkose statt. Das ist natürlich auch viel entspannter.
Ja.
Sondern weitermachen, solange bis die Fläche so groß ist, dass man das Loch dann mit Clips zumachen kann.
Genau.
Clips auf der Muscularis, besonders klein, spezielle, gucken, wenn es am Rand ist, die Mucosa drüber deckeln oder ist das freies Spiel der Kräfte?
Also ich glaube mittlerweile, was Verschluss angeht, haben wir ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und Verschluss ist mittlerweile deutlich einfacher geworden im Vergleich jetzt noch vor einigen Jahren, wo wir nur eine Handvoll an Clips hatten. Letztendlich hängt es davon ab, wie groß die Perforation ist, wie gut es zugänglich ist. Prinzipiell, wenn ich ein kleines Loch habe, dann würde ich eher kleine Clips mit einem kurzen Schaft wählen, die mich einfach in meiner weiteren Dissektion nicht einschränken.
Gut, also das ist, glaube ich, ein wichtiges Prinzip, dass man das abwägt. Dann gibt es natürlich eine Antibiose.
Ja, absolut, Antibiose. Dann, genau.
Und in aller Regel geht es dann ja entspannt weiter auf allen Seiten.
Ja.
Das ist ja auch, ich will nicht sagen Paradigmenwechsel gegenüber früher, aber es hat sich schon ganz schön geändert. Manchmal ist es ja auch so, gerade bei den tieferen Tumoren, den Tumoren mit Fibrose, dass die Resektionsfläche gerade beim Präparieren sieht man die ein oder andere oberflächliche Lücke. Am Schluss schließt sich das dann ja ein bisschen, aber trotzdem ist ja die Frage, ich habe jetzt eine große semizirkuläre Resektionsfläche über 5 cm. Wann ist man besorgt? Muss man dann was machen? Ein Schwamm, eine Folie, ein Stent oder wonach richtet sich das?
Also wenn ich jetzt so oberflächliche Muskelverletzungen habe, aber die Muskulatur noch steht, wäre ich prinzipiell völlig entspannt tatsächlich. Wenn jetzt natürlich größere Muskeldehiszenzen wären, dann würde ich das schon mit einem Clip adaptieren, einfach, dass so ein bisschen das Ganze wieder adhärent und verschlossen ist. Klar, wenn ich größere Perforationen habe, die ich per se jetzt nicht verschließen könnte, dann würde zum Beispiel ein Stent oder im Zweifel auch ein Vakuum-Sponge in Frage kommen.
Was ist denn da zu bevorzugen? Also bei den chirurgischen Leckagen gab es ja früher nur Stents, die waren ja nach meiner Erfahrung selten so wirklich ganz dicht überall. Das hat jetzt völlig der Schwamm übernommen. Wie ist denn nach der Resektion?
Gut, nach der Resektion, auch da richtet sich so ein bisschen nach der Größe der Perforation. Also wie gesagt, ich glaube, dass man einen Stent braucht, wenn man einen großen Defekt hat, den man nicht mit Clips verschließt, das ist eher die Ausnahme. Prinzipiell würde ich eher zum Schwamm greifen, wenn tatsächlich größerer Defekt wäre. Beim Stent hat man natürlich immer die Gefahr, dass der Stent disloziert. Man muss immer wieder die Kraft des Esophagus, also die propulsive Kraft des Esophagus berücksichtigen, der den Stent tatsächlich bis in den Magen katapultieren kann. Wenn man ihn nicht fixiert.
Man muss vielleicht sogar antackern, ne?
Ja, ja, fixiert, aber selbst wenn man ihn fixiert, ist man vor dem Stentverlust nicht gefeit. Da ist sicherlich die Sponstherapie von Vorteil, insbesondere auch, was den Halt im Esophagus angeht.
Also ich sehe daraus, du würdest einen Schwamm bevorzugen, also sagen wir mal, das ist doch eine sehr wackelige Wand. Patient hat jetzt Halsemphysem oder auch nicht, wenn er eins hat, ist natürlich noch relevanter, das ist klar. Im Zweifelsfall eher ein Schwamm und ein Stent nur, wenn, oder vielleicht auch ein Schwammstent, wenn es sich tatsächlich um größere Defekte handelt.
Genau.
Und die Chirurgie ist völlig außen vor?
Nee, die Chirurgie ist natürlich nie außen vor. Bei solchen Komplikationen würde ich den Chirurgen immer mit ans Boot holen, immer informieren, immer den Befund mal zeigen, sicherlich auch eine Bildgebung machen, ja, damit man mal den Status quo hat. Und letztendlich geht es dann darum, gemeinsam eine Verlaufsbeurteilung von dem Patienten zu machen und dann gemeinsam zu entscheiden, ob die initial gewählte Strategie weiterhin sinnhaft ist oder ob ich das Konzept natürlich überdenken muss oder modifizieren muss.
Also wie es dem Patienten geht, ne? Wenn der am ersten Tag Schmerzen hat und dann wird es besser, ist gut. Wenn er am zweiten Tag eher schlechter ist, dann eine volle Mediastinitis ist auch kein Spaß.
Absolut, ja.
Mit dem CT ist ja auch so eine Sache, wenn man es ganz früh macht, ist ja praktisch immer Luft oder CO2 da und das muss man dann richtig interpretieren. Also auch da ist es, glaube ich, eine individuelle Entscheidung, wann man jetzt tatsächlich ein CT macht. Ein Punkt ist natürlich, wenn man eine richtige Perforation hat, man wüsste da schon gerne, was da jetzt das Lumen verlassen hat, zum Beispiel wie viel Flüssigkeit und so. Ne?
Genau, das, genau. Also dafür ist das CT sicherlich sinnhaft, um diesen Status quo erstmal zu erheben und dann muss man dann über die Verlaufsbeurteilung des Patienten gehen. Ja.
Aber auch da, wie gesagt, wenn ich zurückdenke, Ösophagusperforation war das absolute Aus. Ja. Man lief schreiend aus dem Raum und der Chirurg musste kommen. Und das ist ja also eine akute OP, das gibt es ja fast nie.
Nee, also wie gesagt, das ist extrem selten und dass man jetzt nach endoskopischen Resektionen so eine massive Perforation hat, dass man da gleich auf den Chirurgen angewiesen ist, das ist auch die absolute Ausnahme.
In Zukunft werden ja, es gibt die ersten Studienprojekte, transmurale Resektionen kommen. Also der Low-Risk T2, vielleicht übernehmen wir uns da, aber vielleicht auch nicht. Was ist denn da dein Gefühl so, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt ein Loch, ich habe eine Resektionsfläche von der Hälfte und dann in der Mitte ist bei der Tumorinfiltration ein 3 cm großes Loch.
Ja, prinzipiell sicherlich spannendes Konzept. Ob es langfristig auch aus onkologischen Gründen sinnhaft ist, das wird sich sicherlich erst zeigen müssen. Prinzipiell transmurale Resektionen wissen wir ja von der POEM mehr oder weniger, dass das sicherlich, dass wir uns auch im Esophagus zwischen der longitudinalen und der zirkulären Wandschicht ganz gut bewegen können. Aber die longitudinale Muskulatur ist natürlich oftmals sehr, sehr dünn.
Also gerade das wissen wir ja vom POEM, die hält ja fast nie. Ne?
Ganz genau. Also sprich, wenn dann größere transmurale Resektionen stattfinden, dann wird man sicherlich präventive Maßnahmen mit Stents, mit Vakuumtherapie durchführen müssen. Ansonsten kann man, glaube ich, diesen Defekt nicht primär verschließen. Wenn das kleinere Defekte sind, ist es sicherlich möglich. Wir haben mittlerweile Nahtverfahren, ja, andere Clip-Verfahren, mit denen man auch noch kleinere Defekte im Esophagus, glaube ich, sicher wieder verschließen können, selbst nach transmuraler Resektion.
Und zum unmittelbaren Follow-up muss man vielleicht noch sagen, dass wahrscheinlich die Klinik führt. Wenn man ins Labor schaut, ist es ja nicht selten, dass die Leukos 15.000, 16.000 sind, das CHP geht bis 200, 250. Wenn die Tendenz dann wieder absinkend ist, darf man sich davon nicht beirren lassen, oder?
Ja, genau. Auch das sehen wir häufig nach Resektionen, auch gerade nach POEM oder so, dass das CHP durchaus mal signifikant ansteigen kann, aber der Patienten ist klinisch völlig in Ordnung geht und da ist wirklich der Verlauf das Entscheidende und nicht der einmalige absolute Wert.
Gut, jetzt gehen wir vielleicht kurz in den Magen. Das ist ja wahrscheinlich ein bisschen einfacher, meine Frage. Da ist aber, sollte man da Verschlüsse, gerade wenn es tiefer geht, routinemäßig zunähen, zuklippen, was auch immer? Beim Esophagus ist ja oft nicht so viel Platz, aber im Magen ist ja genügend Platz.
Gut, wir haben natürlich ein paar Daten, das sind eher retrospektive Daten etc., dass es gerade insbesondere bei Patienten mit Antikoagulation natürlich das Nachblutungsrisiko senken kann. Ob man das jetzt auf alle Patienten auch ohne Antikoagulation extrapolieren kann, ich glaube, da sind die Daten jetzt nicht konklusiv. Aber gerade auch im Magen nimmt ja das Ausmaß der Resektionen oder die Machbarkeit der Resektionen auch immer weiter zu. Wir können mittlerweile auch vollwandige Resektionen, zum Beispiel bei GIST oder bei Magenkarzinomen machen, die vielleicht nicht mehr die Leitlinienkriterien erfüllen, aber vielleicht als individuelles Konzept bei Patienten mit sehr hohem operativem Risiko möglich sind, mit Lymphknotendissektionen. Und da kann man natürlich oder sind Verschlüsse endoskopisch natürlich notwendig, gerade mit Nahtmaterial. Und wenn ich das natürlich an, sag ich mal, einfachen, kontrollierten Bedingungen üben kann entsprechend, dann sind es gerade in solchen Situationen sicherlich von Vorteil.
Das stimmt. Wenn man es jetzt tatsächlich ins transmurale Resektionsgeschäft gehen will, dann sollte man wahrscheinlich vorher in Anführungszeichen sinnloserweise ESD-Resektionsflächen zunähen. Aus Übungseffekt, das ist auch ein wichtiger Punkt.
Ja. Ja.
Weil diese Verfahren sind ja nicht alle super einfach. Da braucht man schon ein bisschen Gefühl fürs Handling.
Ja, absolut. Aber gerade solche Verfahren mit etwas Training zeigen schon, dass die Lernkurve relativ schnell ansteigt. Und ja, wenn man das an so einfachen Verfahren dann üben kann, ja, ist man für die Komplikationen oder Perforationen dann natürlich umso besser trainiert. Ja.
Ja. Gut, zum Schluss noch in das fürchterlichste Organ, das Duodenum.
Oh ja.
Da würde man ja nach der jetzigen Datenlage am liebsten alles kalt machen. Die Rezidivrate, es gibt noch keine guten Studien, eine randomisierte Studie läuft ja, ist wahrscheinlich höher. Jetzt beginnt überall auf Live-Demos ein Japaner ESDs zu machen oder wir auch langsam. Was ist da deine persönliche Resektionsstrategie, um möglichst wenig Troubleshooting machen zu müssen?
Gut, also Duodenum, muss man sagen, ist natürlich ein gesondertes Organ, weil das Duodenum natürlich ja wenig verzeiht. Das heißt, jeder kleinste Fehler kann da in der Katastrophe enden. Deswegen muss man sich natürlich gut überlegen, welche Resektionsstrategie man macht. Im Duodenum ist sicherlich onkologische Resektionen im Sinne von einer En-Bloc-Resektion weniger relevant als vielleicht jetzt im Esophagus oder im Magen. Im Duodenum spielt eher En-Bloc-Strategie im Sinne von Senkung der Rezidivrate eine Rolle. Und dann spielen natürlich Resektionen wie ESD im Duodenum erst dann eine Rolle, wenn ich sehr große Läsionen habe, vielleicht zirkumferenzielle Läsionen habe, wo ich eine sehr, sehr hohe Rezidivrate erwarte. Und wenn ich dann Rezidive dann im Follow-up dann vielleicht auch irgendwann endoskopisch nicht mehr behandeln kann, das ist so ein bisschen der Hintergrund, dann spielt möglicherweise die ESD eine Rolle, auch im Duodenum. Und Resektion im Duodenum, wir wissen, wir haben Pankreassekret, wir haben Gallengangsekret, die Wundfläche, selbst wenn die Wundfläche primär sauber ist, kann es trotzdem noch zu einem relativ hohen Prozentsatz auch zu verspäteten Komplikationen wie Nachblutung oder verspäteter Perforation kommen, weil diese hochaggressiven Sekrete eben das Ganze noch aufdauen können. Das heißt, auch da ist der Verschluss der Resektionsfläche deutlich entscheidender als jetzt im Magen oder in der Speiseröhre.
Man ist da natürlich ein bisschen im Catch-22, ja, also im Duodenum ziemlich schwierige Resektionstechnik wie die ESD, außer man macht nichts anders. Ist natürlich dann je größer mit einem Komplikationsrisiko behaftet, nähen wird schwieriger. Also der Wunsch wäre ja eigentlich, ich sage es jetzt mal ein bisschen extrem, dass die Kaltschlingenresektion mit Methoden kombiniert werden kann, die das Rezidiv verhindern. Bisher ist aber noch keine in Sicht. Man kann den Rand koagulieren, ja. Aber das ist es ja wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, absolut nicht. Und wenn man, also die bisherigen Daten von unserer Zwischenanalyse zeigen ja, dass die Kaltschlinge doch mit deutlich höheren Rezidiven vergesellschaftet ist. Gut, wenn ich die Rezidive dann gut behandeln kann, ist es natürlich in Ordnung, aber wenn ich die halt nach dem zweiten und dritten Mal dann doch nicht mehr behandeln kann und irgendwann doch die OP ansteht, weil ich das Rezidiv nicht mehr behandelt habe, dann habe ich am Ende auch nichts gewonnen. Aber gut, die Daten, glaube ich, brauchen wir noch. Aber sicher, ja, wäre natürlich die Kaltschlinge das optimale Verfahren, wenn wir die Rezidive nicht hätten. Ja.
Mhm. Und ESD, jetzt nochmal so ein bisschen, wann würde man denn jetzt tatsächlich eine ESD anfangen? Würdest du bei einem semizirkulären 10 cm langen Duodenaladenom tatsächlich eine ESD machen oder sagen, ich lasse jetzt darauf ankommen, mach kalt? Und bei den Rezidiven ist ja auch wichtig, dass man nicht so lange wartet, bis wieder alles nachgewachsen ist. Ne?
Mhm, absolut. Gut, wenn man jetzt die Daten aus Zentren in Japan anguckt, dann sinkt ja die Komplikationsrate für die ESD ab einer Läsionsgröße von 3-4 cm im Duodenum, ja, im Vergleich zur EMR. Aber das sind natürlich Referenzzentren, die nichts anderes machen außer ESD. Aber ich glaube trotzdem, dass die ESD auch im Duodenum ja ihren Stellenwert bei diesen ganz großen Läsionen hat. Aber wenn, dann muss es halt in absolut spezialisierten Zentren durchgeführt werden, die auch die Expertise haben, ja.
Und irgendwas in Richtung Verschluss sich überlegen, sagen wir
ja,
mal.
Ja, also Verschluss ist mindestens genauso wichtig wie die Resektion selbst. Wenn ich das am Ende nicht komplett verschließen kann, dann hilft mir die beste Resektion in dem Fall nicht. Ja.
Kann manchmal ganz schön dauern. Ne?
Absolut, ja.
Na gut, also wenn wir jetzt die drei zusammenfassen beim Ösophagus, es ist ja auch unser Hauptkampforgan, muss man jetzt mal sagen. Im Westen ist die Technik fortgeschritten. Die Bedenken sind relativ gering, die Troubleshooting-Möglichkeiten sind groß, inklusive Schwamm beim Loch. Das hätten wir ja früher auch nicht gedacht, dass man da einfach einen Schwamm reinlegt. Da gibt es ja jetzt auch einige Studien bei iatrogenen Perforationen, geht gut. Also nicht immer, aber meistens. Magen waren wir relativ sporadisch und beim Duodenum sind wir immer noch ein bisschen ratlos, ne? So als Globalkonzept,
ja.
Leider.
Gott sei Dank sind die Läsionen nicht so häufig.
Ja. Also haben wir noch weitere Podcast-Möglichkeiten für die Zukunft, wenn sich beim Duodenum was tut. Sandra, ich danke dir ganz herzlich.
Danke, Thomas.
Und meine Damen und Herren, danke fürs Zuhören. Bitte schicken Sie uns Anregungen, bleiben Sie uns gewogen und wie immer, nächste Woche geht's weiter.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.